Na fest kommt ab. Der Podcast des Handwerks ist dein Anlaufpunkt für spannende Geschichten, hilfreiche Tipps und echte Einblicke in die Welt des Handwerks. Hier triffst du auf Menschen, die das Handwerk leben, Organisationen, die es fördern und VisionärInnen, die es verändern wollen. Wir reden über Themen wie Arbeitgebermarken, Führung, Fachkräftesicherung, die Chancen der Digitalisierung und wie wir das Handwerk gemeinsam fit für die Zukunft machen. Hör rein, lass dich inspirieren und denk das Handwerk weiter. Heute ist ein legendärer Tag, denn heute beginnt Staffel 2. Das ist tatsächlich krass, auch für mich. Und ich freue mich total, dass ich heute einen ganz tollen Gast bei mir sitzen habe. Wir tingeln häufig auf den gleichen Veranstaltungen rum. Und bei der letzten Veranstaltung, wo wir uns gesehen haben, habe ich gesagt, Mensch, wie sieht's aus? Wollen wir nicht mal zusammen eine Podcast-Folge machen? Und so sitzt er heute bei mir, Matthias Heidmeier. Herzlich willkommen.
Hallo, freue mich da zu sein.
Schön, dass du Ja gesagt hast. Ich freue mich total. Und vielleicht machst du einmal kurz noch die kleine Erklärung, denn nicht jeder kennt dich, der aus Nicht-NRW kommt, wie kann man nur. Und vielleicht sagst du kurz, wer du bist.
Ja, Staatssekretäre muss man auch nicht kennen. Die arbeiten vielfach im Hintergrund. Matthias Heidmeier, ich 49 Jahre alt, werde dieses Jahr 50 Jahre alt und ich bin Staatssekretär für die Bereiche Arbeit, Gesundheit und Soziales. Mein Minister ist Karl-Josef Laumann, der sollte vielen bekannt sein und großes Portfolio an Themen, die wir hier vorantreiben und das Handwerk gehört auch dazu.
Sehr gut. Ja, das gehört auf jeden Fall dazu. Nach Fest kommt ab, so heißt mein Podcast. Hast du eine Anekdote dazu?
Also ich habe keine unmittelbare Anekdote dazu, aber ich habe nach Fest kommt ab, ich habe ja die Handwerkskultur wirklich sehr intensiv kennenlernen dürfen. Und das gar nicht quasi von Kinderbeinen an, sondern wirklich durch meine Tätigkeit beim Westdeutschen Handwerkskammertag habe ich viele Handwerksbetriebe, Handwerksunternehmer kennengelernt. Und ich muss sagen, ich bin bis heute beeindruckt von der Kultur des Handwerks. Und ich finde, dass dieser Spruch, dieser Handwerkerspruch einfach wunderbar zeigt, dass Handwerk eben nicht nur mit dem Einsatz der Kraft gleichsam zu tun hat, um Dinge machen, zu installieren, zu erstellen, zu kreieren, sondern dass man dafür auch eine Menge Geschick, Sensibilität, strategisches Vermögen braucht. Und das ist mir weniger als Anekdote, aber in dieser Charakterfestigkeit, die Stärke und Sensibilität verbindet, ist mir das Handwerk wirklich nicht nur in bester Erinnerung, sondern bin, glaube ich, hier, wenn wir es unter uns formulieren, der größte Fan des Handwerks.
Es hört keiner, versprochen. Hört keiner. Es ist wirklich unter uns zwei Klosterschwestern. Danke, es war schon sehr romantisch für den Einstieg, würde ich fast sagen. Ich habe noch eine andere Frage für dich mitgebracht und da du Folge 1 bist aus Staffel 2, hier auch für meine Gäste und für meine Zuhörer auch natürlich eine Neuigkeit. Und zwar gibt es immer drei Fragen, die im Vorfeld an die Gäste geschickt werden und der Gast darf sich eine davon aussuchen. Die du dir ausgesucht hast, war: Wann hattest du zuletzt das Gefühl, so macht Arbeit Sinn?
Also ich bin wirklich, ich begreife das auch als privilegiert, in der privilegierten Lage auch durch die vielen Themen auch meines Ressorts, dass wir echt ganz viel unmittelbar hinbekommen und machen dürfen. So und ich habe mich jetzt über die kalten Tage, die jüngsten kalten Tage beispielsweise mit einer Frage beschäftigt, der Obdachlosigkeit. Was passiert mit obdachlosen Menschen, wenn es so kalt ist? Wir haben hier als Ressort Kältehilfen auf den Weg gebracht und ich habe so an dem Punkt gesehen, wir sind auch, glaube ich, beim Thema Obdachlosigkeit, Bekämpfung der Obdachlosigkeit in Nordrhein-Westfalen ziemlich weit vorne, auch im Bundesvergleich. Und trotzdem leiden natürlich Obdachlose auch teilweise mit schweren Folgen in den letzten Tagen unter der Kälte. Und das, was wir da an Kältehilfen, an Hilfestellung auf den Weg bringen für Menschen ohne Obdach, Das habe ich als sehr, sehr konkret empfunden und das muss ich sagen, da merke ich, dass wir wirksam sein können mit unserer Arbeit und daran habe ich auch große Freude, dass wir dort ein paar Sachen bewegen können.
Schön. Ja, das ist tatsächlich ein Thema, was man sonst so im Straßenbild nur sieht und sich da nicht damit beschäftigt. Und es ist schön zu hören, dass da tatsächlich im Hintergrund Dinge passieren.
Ja,
Ja, schön. Vielen
so ist
Dank.
so.
So, jetzt hast du es eben schon fallen lassen. WHKT, du warst ja 3 Jahre lang der Hauptgeschäftsführer dort. Und tatsächlich stelle ich immer wieder fest, dass Handwerksorganisationen und überhaupt das Handwerk, wie es organisiert ist, für viele im Handwerk gar nicht klar ist. Würdest du bitte noch einmal mit deinen Worten erklären, wofür das WHKT steht? Also Westdeutscher Handwerkskammertag, aber was waren deine Aufgaben? Was treibt der WHKT voran?
Ja, der Westdeutsche Handwerkskammertag ist die Dachorganisation der Handwerkskammern in Nordrhein-Westfalen und gibt ihnen beispielsweise gegenüber der Landespolitik eine gemeinsame Stimme bei den Themen, die für die Kammern aufgrund ihres gesetzlichen Auftrags eben leitend sind. Also ein Beispiel. Wir stärken und wollen stärken in Nordrhein-Westfalen das Thema berufliche Bildung. So, und ich glaube, das ist so der Kern der Kammern und der Kern der Handwerkspolitik ist das Thema Ausbildung, ist das Thema Stärkung der beruflichen Bildung, ist das Thema Perspektiven geben. So, und jetzt wird jeder nachvollziehen, dass natürlich eine Kammer eine ganze Menge macht rund um das Thema Ausbildung. Das heißt, sie registriert nicht nur die Ausbildungsplätze, sondern sie sorgt für die Ausbildung, guckt, dass die Ausbildung in einem qualitativ ordentlichen Rahmen stattfindet. So, das ist das eine, was ich sage jetzt mal vor Ort und für die Handwerksbetriebe konkret getan werden muss. Sie organisiert, keine Ahnung, die überbetriebliche Lehrlingsunterweisung vielfältiger Trägerschaft, aber sie guckt sich das nicht nur genau an, sondern sorgt dafür, dass auch dort nach der Ausbildung die Meisterschule zur Verfügung steht, vieles mehr. So, das muss also vor Ort gemacht werden und ist im besten Sinne handwerkliche Selbstverwaltung, dass berufliche Bildung, berufliche Ausbildung betriebsnah quasi von den Betrieben selbst, wenn man so will, in der Kammer organisiert wird. So, und jetzt ist jedem sozusagen eingängig, dass berufliche Bildung natürlich vor Ort organisiert wird, aber natürlich auch einen Rahmen benötigt, einen gesetzlichen Rahmen, einen Rahmen auch der Finanzierung. Und dafür setzt sich gleichsam im Verbund der Kammern ein Westdeutscher Handwerkskammertag ein. So, also immer als ganz konkret haben wir in meiner Zeit haben wir beispielsweise die natürlich auch die Landtagswahlen in den Blick genommen und geguckt, was haben die Parteien vor, nach der Landtagswahl. So, und der WHKT hat natürlich mit seinem Beitrag dazu geleistet, im Verbund der Kammern, dass die Landespolitik sich hier in Nordrhein-Westfalen, die aktuelle Landesregierung, das Ziel gesetzt haben, Nordrhein-Westfalen zum Berufsbildungsland Nummer 1 zu machen. Und das ist erstmal eine Überschrift, erstmal ein Ziel. Aber das ist ein enormer Erfolg für handwerkliche Interessenvertretung, dass wir überhaupt gemeinsam dieses Ziel anpeilen und dann jetzt, bin jetzt auf der anderen Seite gleichsam, eine Landesregierung auch daran arbeiten will und muss, dieses Ziel zu erreichen. Also, das ist das eine. Also, Westdeutscher Handwerkskammertag bündelt die Interessen der Kammern, beispielsweise im Bereich der beruflichen Bildung, um sie gegenüber der Landesregierung zum Beispiel zu artikulieren, einzufordern. Und ich glaube, dass der Westdeutsche Handwerkskammertag, das ist seit vielen Jahren und Jahrzehnten so, unabhängig von mir und meinem Wirken, einfach eine hohe Akzeptanz findet in der Landespolitik, in der Landesregierung und darüber hinaus, weil er einfach sehr seriös und verlässlich arbeitet und kein Lautsprecher ist. Sondern was du vom Westdeutschen Handwerkskammertag bekommst, das hat Substanz und ist reflektiert, weil es immer sozusagen nicht ein Alleingang ist, sondern auch eine konsolidierte Auffassung dessen, was kann man vor Ort erleben. So, und der zweite Aspekt, der ganz, ganz wichtig ist, dass sich die Kammern und ihre Akteure, die ehrenamtlich sich für Kammern engagieren und für die Betriebe damit engagieren, dass sich aber auch das Hauptamt dort im Westdeutschen Handwerkskammertag vernetzt. Das ist total wichtig, dass Kammern und Betriebe letztlich voneinander lernen. Also was können wir in Aachen Gutes machen? Und was können wir uns in Iserlohn davon abschauen?
Schön. Mhm.
Und das ist die Plattform Westdeutscher Handwerkskammertag. Insofern funktioniert das auch als Netzwerk, das, glaube ich, ziemlich anerkannt ist. Und ich habe große Freude gehabt, daran mitzuwirken.
Wer war dein Präsident zu deiner Dienstzeit dort?
Ich hatte zwei Präsidenten.
Lass mich überlegen, war es der Herr Schröder?
Der Herr Schröder war es zum Schluss. Der Herr Wollseifer war es nicht. Nein, es war Hans Hund.
Ach so, ja.
Der Präsident der Kammer Münster war mein erster Präsident, mit dem ich bis heute auch eng verbunden bin.
Kenne ich auch persönlich.
Wir haben da zueinander gefunden. Mit Bertolt Schröder haben wir auch, glaube ich, sehr gut zueinander gefunden und bin ihm auch bis heute freundschaftlich da verbunden. Und insofern, das war eine tolle Arbeit dort.
Mhm. Bertolt Schröder war auch schon Gast in meinem Podcast.
Schön, ja.
Genau. Grüße gehen raus an dieser Stelle. Als du in den Westdeutschen Handwerkskammertag gekommen bist und dann das Handwerk ja auch wirklich noch mehr von innen kennengelernt hast, an welcher Stelle hast du gedacht, alter Schwede, ich habe es zwar so erwartet, aber dass es so ist, hätte ich nicht gedacht.
Also ich war ja vorher schon auf wirtschaftlicher Seite aktiv, habe zum Beispiel die Metall-Elektroindustrie ganz gut kennengelernt, auch Betriebe, viele Industriebetriebe, auch mittlerer Größenordnung. Deswegen ist mir die mittelständische Kultur jetzt nicht fremd gewesen. Aber das Handwerk ist eine sozusagen Haltung und hat einen besonderen familiären Charakter, den sie in keiner anderen Branche antreffen. Und das hat das zu tun mit der Größe, der durchschnittlichen Größe der Handwerksbetriebe. Viele Handwerksbetriebe werden auch vollkommen zu Recht familiär geführt. Da gehört der Mitarbeiter zur Familie, ist vielleicht auch seit vielen Jahren und Jahrzehnten dem Betrieb verbunden. Da gibt es natürlich immer auch Ausnahmen. Es gibt natürlich auch Betriebe, da läuft das anders. Es gibt auch immer mehr große Handwerksbetriebe, aber diese besondere Kultur, für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzustehen, wie in einem familiären Verbund, das ist einfach das, was Handwerk auszeichnet. Und das hat mich in der Deutlichkeit wirklich nochmal doch überrascht, weil dazu gehört dann, dass ich in einem Handwerkskontext oder ein Handwerksbetrieb oder ein Handwerksmeister oder ein Geschäftsführer des Handwerksbetriebes, der gilt für mich als besonders verlässlich. Und ich kann dir jetzt mal sagen, jetzt drehe ich das mal um. Wir wollen jetzt ja nicht nur dem Handwerk Honig um den Bart schmieren. Wir haben auch ganz, wie bei so vielen Betrieben gibt es natürlich ja immer schwarze Schafe, alles das. Aber ich sage Ihnen mal, meine Erfahrung ist, dass wenn du mit dem Handwerk kooperierst, wird's gut. Weil's verlässlich ist. Und das ist schon eine bemerkenswerte Geschichte, wo ich sage, da setzt sich fort der familiäre, sozusagen die familiäre Betriebskultur, die setzt sich fort bis in die Frage, was kann ich mit einer Branche, mit Kammern, mit Verbänden, mit denjenigen, auch die Arbeitnehmerinteressen im Handwerk vertreten, umsetzen, durchsetzen. Und da kannst du aber sagen, das ist 100% verlässlich im Miteinander und das ist wichtig.
Ich sage ja immer, das Handwerk ist so ganz nah dran am Machen direkt. Da wird natürlich viel schwadroniert und da wird auch schnell mal geschimpft und sehr böse auch geschimpft. Aber wenn es darum geht anzupacken, stehen wir in erster Reihe. Und das finde ich irgendwie, das zieht sich so durch. Es gibt immer die schwarzen Schafe, die brauchen wir alle, die keinen Bock haben, die ganz viel falsch machen. Aber das zieht sich durch. Also Ärmel hochkrempeln können wir alle, egal welches Gewerk es nachher ist in dieser Branche. Ja, da bin ich vollkommen bei dir, total gut. Wenn du jetzt selber einen Handwerksbetrieb gründen würdest, welche Branche wäre, oder welches Gewerk wäre es und auf was würdest du achten?
Also ich würde, und das war auch immer mein Traum, auch schon vor meiner Zeit im Handwerk, würde ich gerne mit Holz arbeiten können. So, und wenn ich jetzt sagen würde, ich kann es, dann würde ich hier nicht die Wahrheit reden, sondern ich kann es leider nicht. Ich bin auch handwerklich nicht begabt. Und das muss ich einfach mal eingestehen. Ich versuche mich immer wieder. Aber das ist nicht an mir, das ist an mir so ein bisschen, das Talent ist an mir vorbeigegangen. Nicht die Kultur. Also wenn, dann würde ich Tischler, Schreiner das tun. Ich habe schon vor meiner Zeit im Handwerk einen Schreiner kennengelernt, der in einem alten Haus eine Treppe gebaut hat. Eine so geschwungene, riesengroße Treppe. Und ich muss sagen, ich habe das als ein absolutes Kunstwerk empfunden. Und ich habe also wirklich bei der Arbeit mit Holz, ich rieche Holz gerne, ich sehe Holz gerne, ich bin gerne in so einer Werkstatt einfach und gucke mir das an und bin davon fasziniert, wenn man mit Holz arbeiten kann. Und das würde ich heute auch tun. So, und dann komme ich ins Handwerk, beziehungsweise auch hier in der Landesregierung, bin gewesen beispielsweise bei Preisverleihungen oder bei Wettbewerben, wo die besten Tischler Auszubildenden geehrt wurden. Es war in Dortmund vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren, ich weiß das gar nicht mehr, ich durfte dort den Gewinnern gratulieren und die stellten dann auch ihre Möbelstücke vor. Und ich finde es einfach faszinierend, ne? Ob es ein guter Tisch ist, ein Regal, was auch immer das war. Einzigartige Produkte und echt gute Kerle und nicht nur Kerle, sondern auch junge Damen, die das gemacht haben, auch immer mehr. Also insofern, ja, ne, das ist gerade der Tischler ist längst nicht mehr nur männlich. So, und insofern, das würde ich machen. Jetzt habe ich eine lange Antwort auf eine unkomplizierte Frage gegeben. Also Tischler, das wäre mein Traum, aber ich kann es nicht.
Okay, du hast gesagt, also das Gewerk hast du beantwortet. Ich hatte aber auch gefragt, auf was würdest du achten?
Auf was ich achten würde? Auf was ich achten würde?
Als Unternehmer, was wären deine großen Ziele?
Meine großen Ziele. Also erstmal, das unternehmerische Ideal, ich sag mal, besteht ja neben dem, was wir heute schon beschrieben haben. Also ich sag mal, ich möchte machen, ich möchte was sehen, ich möchte was bewirken. Und ich glaube, dem bin ich gar nicht so unähnlich. Ich bin jetzt kein klassischer Unternehmer, aber ich kann mir dieses gehen. Ich möchte irgendwie was geschafft haben. Ich glaube, das habe ich auch. Und insofern, das wäre mir erstmal total wichtig. Wenn ich was mache, dann muss es auch gescheit sein. Dann muss es auch wirklich was Konkretes bewegen. So, und ich würde immer darauf achten, dass der Laden, den ich dann habe, in Anführungszeichen, dass der auch anständig geführt ist. Also wäre mir wichtig. Ich meine, ist jetzt eine Binse und so. Also ich stehe und würde auch nicht zur Verfügung stehen für einen Betrieb, auch in der, keine Ahnung, als Gründer oder Geschäftsführer, der seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn man Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat und haben kann und haben darf, gleichsam ausbeutet oder schlecht behandelt. Das finde ich, das ist nicht in Ordnung und das wären so, ne, also machen, schaffen, aber anständig miteinander umgehen.
Schön. Wenn du jetzt mal so den Blick in die Zukunft wagst und auch vielleicht von heute schon ausgehst, KI, Digitalisierung, das sind ja so große Themen, die das Handwerk ja auch richtig umtreiben. Wäre das auch etwas, was du berücksichtigen würdest, wenn du so einen Betrieb aufmachen würdest?
Ich glaube, das muss man auch, glaube ich, so hart auch formulieren. Jeder Unternehmer, der sich mit diesen Fragen nicht beschäftigt, der wird von den Antworten eingeholt werden. Und der ist nicht Teil der Antwort. Das muss man einfach mal so glasklar sehen. Das mag jetzt noch bei manchen ein bisschen eine Zeit lang gut gehen. Aber wer sich mit diesen Fragen nicht beschäftigt, der wird den Zug verpassen und verpasst ihn heute auch schon. Es ist unglaublich, was mit KI möglich ist. Und ich weiß, ja, es ist schwer immer, auch gerade so aus einer politischen Perspektive, wo ich jetzt nicht einzelne Branchen so intensiv erkenne und ihre KI-Kompetenzen und dessen, was da digital gemacht werden kann. Aber ich war in der letzten Woche, war ich in einer Pflegeeinrichtung der hier auch für Gesundheit und Pflege zuständig. Und dort zeigten mir die Pflegekräfte eine KI-gesteuerte, gestützte, generierte, keine Ahnung, wie man es formuliert, Software, die einfach in der Lage ist, diese Pflegekräfte wirklich deutlich zu entlasten. Und wir reden von 10, 15, 20, 30% ihrer Arbeitszeit.
Wahnsinn.
Die sie dadurch sparen. Und das ist jetzt nicht die Wolke irgendwo, weil KI ist super und so, sondern die haben ein Smartphone, wo die ihre Dokumentationspflichten, also wie funktioniert das bei den Bewohnern, vom Toilettengang bis zur Ernährung, aber auch bis hin zu Pflichtangaben, die einfach notwendig sind, um den Blutdruck und andere Sachen zu dokumentieren, einfach in die KI hineingesprochen und nicht irgendwie kompliziert. Und die KI sortiert das dann von Beginn an richtig. Erstmal mit der korrekten Rechtschreibung und mit dem zweiten, mit der richtigen Sortierung in die richtige Rubrik. Und insofern habe ich da echt eine totale Zeit erspart. Also jetzt reden wir über Pflege, nicht über das Handwerk, aber ich habe da die KI mal im Einsatz erlebt und gesehen, hey, das bringt dich nach vorne. Und das ist natürlich die Effizienz, die wir brauchen. Die brauchen wir im Handwerksbetrieb, die brauchen wir in der Pflege, die brauchen wir überall. Entlastet die Kolleginnen und Kollegen, die was dokumentieren müssen. Und wir alle wissen ja, Bürokratie geht jedem Handwerker auf den Keks. Das wissen wir. Da muss ich gar keine Umfrage bemühen. Alle sagen, ey, ich habe keinen Bock, am Schreibtisch zu sitzen, sondern ich möchte, ne, Sachen machen oder möchte strategisch meine Baustelle, was auch immer, planen, und Dokumentationspflichten und solche Sachen kann man damit, glaube ich, ganz, ganz massiv sozusagen im zeitlichen Aufwand beschränken. Und insofern absolut ja zu KI, ja zu Digitalität, zu all dem, und da probieren, machen, sich das angucken. Da gibt es auch im Handwerk ganz, ganz tolle Beispiele. Ich habe das bei einem Tischler bei mir in der Nachbarschaft gesehen, gehört, wie er das nutzt für seine ganze Unternehmensführung. Und ich glaube, wer da ja sagt, ist gut aufgestellt für die Zukunft.
Wenn ich dir jetzt verrate, dass es dieses Dokumentations-KI-Tool schon mehrfach gibt, gerade auch im Handwerk, wo halt wirklich ein Kollege, Kollegin reinspricht, auch vielleicht mit einer anderen Muttersprache, und das Ding übersetzt das und ordnet das alles richtig ein im Projekt. Das gibt es alles schon und wird schon von einigen benutzt. Und das finde ich auch schön, dass das Einzug erhält. Und wie cool, gerade in der Pflege, die ja wahrscheinlich genauso händeringend Fachkräfte sucht wie das Handwerk.
Ja. Ja.
Unbedingt notwendig. Mhm.
Ja.
Ja, okay.
Ja, und auch die, ich glaube auch bei den Lösungen, die dann nachher zu einer Installation führen, keine Ahnung, Pläne machen, alles das, ich bin jetzt kein Softwarefachmann, aber ich glaube, es geht einfach darum, um das Signal, das ist auch eine politische Aufgabe, ja zu KI, ist so, wir müssen natürlich auch die Schattenseite der KI sehen, das ist gar keine Frage, auch Datenschutz, andere Themen sind sicherlich gerechtfertigt, auch kann man mit KI Missbrauch gleichsam betreiben, aber das alles darf uns nicht davon abhalten, volle Pulle KI zu nutzen, zu experimentieren, auszuprobieren, seine Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeiter zu motivieren, sich diesem Thema zu stellen. Wenn wir das nicht machen, in Deutschland generell, nicht nur Handwerk, alle Branchen, dann werden andere uns mit ihrer KI überziehen. Und dann habe ich nicht nur positive Prognosen.
Ja, das sehe ich wie du. Vor allem hindert man sich ja auch selbst am Wachstum, ne? Du hast eben gesagt, auch vielleicht möchte ich mich auch strategisch lieber mit meinem Unternehmen beschäftigen, statt auch mit Bürokratiekram. Jetzt kannst du vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Du kennst die ganzen genervten Handwerker und Handwerkerinnen, die sagen, ich habe keine Lust mehr auf diese ganze Bürokratie, ja, den Kram, ne, so. Und wo wird es Entlastung geben in der nächsten Zeit? Ist da was eingetütet? Wird da was besprochen? Was ist so der stärkste Schmerzpunkt, den ihr von Seiten der Landesregierung aus vielleicht gerade verfolgt? Werbung! Du suchst eine Speakerin mit echter Erfahrung und klarer Haltung? Ich spreche über Arbeitgebermarken, Sichtbarkeit, Mitarbeiterbindung und Personalgewinnung, speziell für kleine und mittlere Unternehmen. Als Steinmetzmeisterin, Unternehmerin und Stimme für modernes Personaldenken im Handwerk. Keynote oder Vortrag? Schreib mir gern. Werbung Ende.
Also zunächst einmal ist das Bürokratiethema nicht ganz unkompliziert, weil es extrem vielfältig ist. Das heißt, du musst an ganz vielen Stellen ansetzen und Bürokratie abzubauen. Bedeutet eine harte Projektarbeit, die sehr kleinteilig ist und die uns hier beispielsweise im Ministerium auch sehr intensiv beschäftigt. Und die Kolleginnen und Kollegen hier im Haus wissen, dass ich ihnen damit gehörig auf den Keks gehe, wie intensiv wir Entbürokratisierung hier vorantreiben. So, weil wir wirklich genau hingucken müssen. Und wir haben beispielsweise hier bei uns allein im Ministerium viele hunderte, ich sag mal, Verordnungen, Gesetze, Erlasse, Regeln überprüft und sehr viel schon in einer konkreten Überprüfungsarbeit entdeckt, was wir dort sozusagen, ich sage jetzt mal, verbessern wollen, abschaffen wollen, rausschmeißen wollen. Und wir haben jetzt, das hat uns im letzten Jahr sehr, sehr intensiv beschäftigt, das ist nicht einfach, weil du hast quasi akute Probleme, die du in Gesundheit, Arbeit und Sozialem lösen musst. So, wo alle sagen, auch Handwerk, das brauchen wir, das brauchen wir, das brauchen wir. Und gleichzeitig guckst du dir sozusagen dann nochmal alles an, was du an Gesetzen, Vorlagen, was auch immer hast und sollst dann sagen, entschlacken. Jetzt muss man auch sehen, zwar unterstellt jeder dem Staat, ihr seid viel zu viele da in ihren Behörden und Ministerien, aber ich kann die Leute hier auch nicht einfach so sozusagen vervielfältigen, sondern ich muss mit den Leuten hier operieren, die da sind. Die müssen aktuelle Probleme lösen, müssen Bürokratie abbauen. Und insofern kann ich nur berichten, das sind komplizierte Prozesse, aber wir haben es gemacht. Mhm. So, und was wir konkret machen, ist beispielsweise, dass wir die Förderprogramme, die wir zum Beispiel fürs Handwerk initiiert haben, dass wir die so schlank, digital und bürokratisch wie irgend möglich aufsetzen. Und da freue ich mich beispielsweise, wenn eine Meisterprämie zum Beispiel binnen 14 Tagen am Konto ist.
Stark.
So. Und das einfach sozusagen ein komplett unkomplizierter Prozess ist. So. Viel komplizierter, auch nachvollziehbar komplizierter, ist beispielsweise das Thema Meister-BAföG, wo wir gemeinsam mit dem Schulminister, der Schulminister ist dafür verantwortlich, für das Meister-BAföG, aber wir haben uns damit intensiv mit dem Handwerk, mit Schulministerium auch beschäftigt. Und ich freue mich wirklich, bin auch da wirklich allen Beteiligten dankbar, dass es uns gelungen ist, durch wirkliches Handwerk, ne, durch scharfes, nicht nur hingucken, sondern durch ein optimiertes Prozessmanagement auch das Meister-BAföG in Nordrhein-Westfalen besser zu machen, wo es wirklich sehr viele Themen gab, der langen Bearbeitung, der schwierigen Formulare und so weiter. Wir sind da, haben nicht alles, weil das ist letztlich ein Bundesgesetz, das wir sozusagen anpassen müssen. Aber das sind so konkrete Sachen, wo ich mich wirklich drüber freue. Meisterprämie, Meister-BAföG sind wir vorangekommen und vieles mehr. So, das ist das Handwerksspezifische. Und das Zweite ist, höre auch viele, die sagen, ja, müsst ihr denn immer mit dem Arbeitsschutz oder ich sag mal die Berufsgenossenschaft, viele mehr, so unsere Betriebe kontrollieren und die Pflichten einfordern etc. pp. So. Und dann haben wir uns das angeguckt, auch viel Feedback aus dem Handwerk erhalten und haben erstmal festgestellt, jawohl, und das sage ich auch hier, auch jedem Handwerker, wir brauchen in Deutschland, in Nordrhein-Westfalen einen starken Arbeitsschutz, weil es eben auch schwarze Schafe gibt. Auch im Handwerk, auch in einigen Branchen. Und ich bin nicht bereit, eine soziale Marktwirtschaft sozusagen einfach zu sagen, wir machen mit unseren Leuten, was wir wollen, sondern wir müssen hingucken, auch als Staat. So, aber die Frage ist natürlich, wie wir das machen. So, und beim Arbeitsschutz haben wir eigentlich drei Dinge, die auch für Handwerksbetriebe dann spürbar sind. Das eine ist, wir wollen vor allem beim Arbeitsschutz, vor allem dahin gehen, wo es wirklich Betriebe gibt, die auch die schwarzen Schafe sind und die Unbescholtenen sozusagen auch unbescholten ihre Arbeit machen lassen. Das zweite ist, wir werden den Arbeitsschutz wie kaum einen anderen Bereich auch KI-gesteuert und dergleichen digitalisieren. Das ist ein Riesenprojekt, was wir hier gerade vorantreiben. Und das Dritte ist konkret, wir haben im Landeskabinett kurz vor Weihnachten eine Entlastung beschlossen im Arbeitsschutz, haben Pflichten für Betriebe sozusagen rausgenommen, immerhin in einem Volumen von, wenn ich das richtig erinnere, rund 500 Millionen Euro. Das sind Dinge, die im Bundesrecht geregelt werden müssen, die wir aber als Bundesratsinitiative beschlossen haben. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Bürokratie ist ein Riesenthema. Man muss es sehr konkret machen. Im Konkreten ist es oft schwer, dauert lange. Das geht nicht mal von jetzt auf gleich. So. Und dann müssen wir auch gucken, dass der Handwerker, die Handwerkerin, die über Bürokratie schimpfen, dass die auch dann konkret sagen, wo ist das Problem? Mhm. Ne? Also ich sag mal, ich habe auch viele kennengelernt, das wissen auch alle Akteure, die sagen, ah, Bürokratie, Bürokratie, da muss man schon mal genau hingucken und dann auch irgendwann mal sagen, woran liegt's genau? Mhm. So, und ich sage nur, ich bin dafür, viele Regeln abzuschaffen und den Unternehmern mehr Freiheit zu geben, das auf jeden Fall. Aber das geht nicht bei jeder Regel so einfach. Ne? So, wenn, beispielsweise, wenn es um öffentliches Geld geht und so, dann hat natürlich auch der Steuerzahler Anspruch darauf, dass damit gut umgegangen wird. Und insofern muss man schon gucken, sag mal, was passiert mit öffentlichem Geld. Mhm. Also, ein wichtiges Thema. Ich sage mal ganz selbstbewusst, wir kommen hier voran.
Okay, das wäre auch tatsächlich jetzt, du hast es schon so halb beantwortet, meine Frage, wie kann das Handwerk dich oder euch unterstützen, um da konkret Dinge mal zu beleuchten?
Also jeder konkrete Vorschlag, den ich bekomme hier, den mein Minister bekommt, den wir bekommen, der wird nicht nur, wie man es Behördendeutsch ausspricht, geprüft, sondern dafür sind wir sehr dankbar. Also wenn uns hier ein Verband, eine Kammer, eine Innung, ein Betrieb sagt, es gibt hier Regeln, die sind über und es sozusagen auch belegen können, dann wird das hier nicht scheitern oder irgendwie vom Tisch gewischt, sondern so konkret wie möglich und sagen, am besten ist noch, wenn das Thema auch in unserem Geschäftsbereich hier liegt, dass wir es regeln können. Wir geben dann andere Themen sicherlich weiter nach links und rechts. Ich kann jetzt hier nicht im Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales die Finanzverwaltung oder so einfach neu erfinden. Das funktioniert nicht. Aber was ich machen kann, ist die Themen rund um, keine Ahnung, Ausbildung, Förderung fürs Handwerk, Arbeitsschutz und so weiter. Da kann ich sehr genau hingucken. Und wenn uns da Vorschläge gemacht werden, so konkret wie möglich, dann kümmern wir uns darum. Und das ist nicht nur versprochen, sondern das realisieren wir auch schon. Und das haben wir mit ganz vielen Themen schon gemacht. Und ich glaube, das Feedback aus dem Handwerk ist auch ein entsprechendes.
Ja, ja, da wird ja schnell durchgereicht. Wie darf ich mir so eine Prüfung vorstellen?
Also als angenommen, jetzt ich bekomme einen Brief, in dem drin steht, hab die auch bekommen. Die Bäcker schlagen vor, das und das. So, dann ist da ein Sachverhalt drin. So, und das gibt man in einem Ministerium in die zuständige Fachabteilung. Und in der Fachabteilung wird dann der Sachverhalt auseinandergenommen und geguckt, ob die Eingabe auch sachlich gleichsam der eigenen Wahrnehmung entspricht, was gesetzliche Grundlagen sind. Und dann bekomme ich hier jetzt ganz konkret dann irgendwann danach, das dauert manchmal, das zu bearbeiten, keine Ahnung, das geht von bis, ne? Das sind teilweise komplizierte Sachverhalte, die wir auch nicht alleine entscheiden können, Klar. müssen auf andere warten, vieles mehr. Und dann bekomme ich den Sachverhalt und da steht drin, ja, da ist die Möglichkeit. So, und oft ist es natürlich auch so, manchmal ist es auch so, dass man sagt, ey, die Regel, die wir da haben, die hat einen sehr großen Sinn, weil wenn wir das nicht machen würden, dann verlieren wir das und das. Dann sind auch politische Abwägungen, die du dann treffen musst. Also insofern, das machen wir hier, diese Prüfung von Vorschlägen, die machen wir wirklich, sage ich auch mit großem Selbstbewusstsein, außerordentlich gewissenhaft. Und wenn hier Dinge kommen, und es sind eine Menge Dinge auch aus dem Handwerk zu uns zu kommen, werden die hier anständig nicht nur behandelt, sondern auch dann, wenn sie auch aus unserer Sicht berechtigt sind, auch umgesetzt. Ganz viel, ich sag mal, aus den Bereichen Baum und was Asbest und so weiter angeht, haben wir hier gemeinsam mit den Branchen organisiert, versucht zu lösen, vieles mehr. Und insofern, das wirkt, wenn man uns konkrete Eingaben macht.
Das ist natürlich auch nochmal ein schöner Weckruf darauf, sich zu organisieren, Erinnerung beizutreten, mit der Kammer wirklich ins Gespräch zu kommen, um ja. dann solche Sachen auch wirklich mit ein bisschen ja mehr Futter auch dann. Ne? Das ist man kein Einzelfall, sondern mehrere berichten davon. Ich glaube, dann macht sowas, eine sogenannte Meldung oder wie man das auch nennt, dann auch noch mehr Sinn.
Ja.
Ja, ja, schön.
Genau so, genau so. Also gemeinsam ist man stark, aber auch der, der einzeln sozusagen sein Anliegen hier einzeln vorbringt, ist, wird gehört. Aber es ist natürlich so, dass eine Kammer, eine Innung gucken kann, ist das, ich sag mal, eine Erfahrung, die wir nicht nur in einem Betrieb machen, sondern in mehreren Betrieben machen. Und gibt viele, viele Einzelfälle, aber politisch ist es natürlich besonders relevant, wenn es viele Betriebe betrifft. Und dann kannst du natürlich auch mehr gestalten und verändern.
Ja, klar. Der demografische Wandel schickt ja jetzt viele Menschen vom Arbeitsmarkt weg. Pass auf, ich packe hier mal so meine Kugel aus. Wie wird es in 10 Jahren im Handwerk aussehen? Was ist deine Vermutung, deine Einschätzung?
Also die Kugel braucht man vielfach gar nicht so bemühen, weil die demografische Entwicklung ist eigentlich relativ klar. Das große Problem beginnt in 5 bis 6 Jahren, wenn die Babyboomer raus sind. Und insofern sehen wir eigentlich relativ klar, dass die Fachkräftefrage die entscheidende sein wird für die Zukunft des Handwerks. So, deswegen sind wir bei dem Beginn unserer Diskussion, was KI, Digitalität und alles das angeht. Ich muss halt auch vielleicht fehlende Fachkräfte nicht mit sozusagen digitalen Methoden gleichsam kompensieren. Also den ganzen die Verwaltungsnotwendigkeiten haben wir ja schon benannt. So, das ist eine. Also das wird sich zuspitzen. Was man natürlich sehen muss, ist, Entwicklung ist komplex. Wir haben ja in den letzten Jahren und Jahrzehnten, man muss da auch wiederum differenzieren, auch durchaus gesehen, dass viele junge Leute sagen, sie entscheiden sich nicht fürs Handwerk, sondern für die Industrie, für andere kaufmännische Berufe, vieles mehr für den öffentlichen Dienst. Und ich sag mal, was uns gelingen muss, und ich glaube auch in vielen Fällen gelingt, ist, dass wir die Handwerks sozusagen Option für junge Leute als eine Zukunftsoption schlechthin auch nicht nur präsentieren, sondern dass wir im besten Sinne den Sinn sozusagen eines Handwerksberufs wieder darstellen und einfach zeigen, hey, mit dem Handwerk kannst du die Welt verändern. Und wenn das gelingt, und dann muss man auch sagen, die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung, beispielsweise auch die schlimme Lage der Industrie in Nordrhein-Westfalen, in Deutschland, führt auch dazu, dass natürlich auch Handwerksberufe, weil es wirtschaftlich rund um das Handwerk auch noch deutlich stabiler zugeht als in einigen Branchen, die jetzt sehr leiden, in der Chemie, in der Metall-Elektro-Industrie. Das führt natürlich auch zu, dass man im Wettbewerb um die Köpfe natürlich, auch wenn das alles nichts ist, was wir uns wünschen, dass es Branchen schlecht geht, sozusagen dem Handwerk natürlich wieder auch Argumente gibt. Ne? Weil es ist einfach ein gutes Argument, wenn es wirtschaftlich gut läuft oder stabil läuft oder verlässlich läuft. Und ich glaube, da sollte man sich nicht vertun. Wir haben jetzt 6 Jahre kein Wachstum in Deutschland. Wir befinden uns in einer tiefen, ernsten Krise, Wirtschaftskrise. Die macht uns hier allergrößte Sorgen. Dass es der Industrie schlecht geht, ist nicht gut, auch nicht gut fürs Handwerk, auch für die Aufträge des Handwerks. Das musst du erstmal glasklar formulieren. Aber im Wettbewerb um die besten Köpfe hat natürlich auch mit Blick auf diese wirtschaftliche Lage das Handwerk gerade auch ein paar neue Argumente. Weil insgesamt, auch wenn das Handwerk natürlich auch schon Bremsspuren aufweist in einigen Branchen etc., ist das Handwerk stabil, das Handwerk wird gebraucht, das Handwerk bietet verlässliche Perspektiven. Und insofern, zweigeteilte Antwort, Demografie wird voll durchschlagen, aber einige Rahmenbedingungen sprechen auch vielleicht mehr als in den vergangenen Jahren fürs Handwerk.
Ich frage mich ja, bin ja selber Mutter von zwei Kindern und immer wenn es um Kita-Plätze ging und dann, ach, und ist denn für alle da, das sind ja so absehbare Zahlen. Auch der demografische Wandel ist klar seit vielen, vielen Jahren. Nicht seit 5, 6, 10, sondern wirklich auch schon seit 20 Jahren. Warum wurde da nicht früher mal mit so einer Dringlichkeit drauf geschaut?
Also erstmal ist das eine Frage, die alle betrifft.
Exakt.
Also das ist nicht eine Frage, die wir politisch allein diskutieren. Und ich glaube, man muss auch fair sein. Also ich sag mal, ich bin noch in einer Welt groß geworden. Da war Ganztagsbetreuung die Ausnahme. Heute ist sie die Regel. Wir haben so viel Menschen, die in Kitas arbeiten, und so viel Betreuung, die wir in Kitas organisieren in Nordrhein-Westfalen wie nie zuvor. Der Bereich bekommt auch, wenn ich das alles richtig identifiziere, auch so viel Geld wie nie zuvor. Also es tut sich eine ganze Menge. Und ich sag mal, wie gesagt, bin jetzt nicht im Kinderministerium und auch kein Experte, aber meine persönliche Wahrnehmung, und da werden mir hier ganz viele Mütter und Väter widersprechen, aber meine persönliche Wahrnehmung ist, dass sich das Thema Kindergarten, Kita auch in den letzten Jahren zunehmend stabilisiert, was die Betreuung.
Ja, ich meinte, Entschuldigung, da habe ich falsch eingeleitet wahrscheinlich. Das kriege ich auch so mit. Ich meine eher mit dem demografischen Wandel, dass viele vom Arbeitsmarkt weggehen. So, auch das ist ja eine Zahl, die wir seit vielen Jahren wissen. Ne? Beim Kindergarten, okay, das Kind wird geboren, es kommt irgendwie mit 2 oder mit 3 in den Kindergarten, hast du 2 Jahre Zeit, um zu reagieren. Aber der demografische Wandel ist ja schon länger klar, dass die Babyboomer gehen. Die sind ja jetzt einfach, ne, schon ein gewisses Alter haben die. Das ist klar, dass die gehen. Warum wurde da so spät reagiert? Oder so spät erst so kritisch drauf geguckt?
Ja, also es gibt ja sozusagen das Thema, es ist in der Politik durchaus an vielen Punkten anzutreffen, dass du Probleme erst dann anfängst zu lösen, wenn sie dich betreffen.
Okay.
Das heißt, dir nutzt die beste Prognose nichts, wenn du das Problem nicht akut sozusagen spürst.
So, betrifft, ja.
Ich meine, ich will es fast für einen menschlichen Reflex ein Stück weit halten, aber man muss sagen, dass uns in der Bundesrepublik manche strategische Vorhersage nicht gelungen ist. Das muss man einfach so sehen. Und das hat auch Gründe. Wir kommen hier in Deutschland aus einer jahrzehntelangen Wachstumsentwicklung. Eigentlich dachten wir, es wird immer besser. Ich bin selber politisch aktiv geworden in den 90ern, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs. Und ich dachte, ey, das ist ein Weg, der führt immer mehr zu Frieden, Freiheit, Demokratie. Ich sage mal fast nach deutschem Vorbild. So, jetzt 30 Jahre später stellen wir fest, da habe ich mich wohl kräftig getäuscht. Und viele Sachen, die wir längst hätten vorbereiten müssen, fallen uns jetzt sozusagen auf die Füße oder wir haben sie nicht vorbereitet. Das ist in der Verteidigung so, in vielen anderen Bereichen. So. Und dann muss man bei der Demografie, glaube ich, muss man ein bisschen differenzieren. Ich habe ja gesagt, in Schule, Kita tut sich da einiges. Muss auch mal sehen, dass Stichwort Demografie ganz viele Leute aus dem Ausland auch zu uns gekommen sind, die hier einen tollen Job machen und uns kräftig auf dem Arbeitsmarkt unterstützen. So, wenn ich in die Pflege gucke und andere Bereiche, sind ohne ausländische Fachkräfte, geht schon mal gar nichts mehr. Also insofern ist da auch nicht alles sozusagen schlecht. Aber wenn ich jetzt in die Betriebe gucke, muss man natürlich auch jedem Unternehmer sagen, ey, du bist auch ein bisschen selbst deines Glückes Schmied, um bei handwerklichen Begriffen und Sprüchen zu bleiben. Das heißt, der was tut für seinen Nachwuchs, für das Thema Ausbildung, der hat deutlich mehr von der Zukunft als der sagt, pass mal auf, ich spare jetzt mal bei der Ausbildung. Ich glaube, das ist sehr kurzfristig gedacht. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen, ich sag mal, es hilft ja nicht. Ich bin auch von vielen, wenn ich hier alle Debatten sehe, könnte ich auch verzweifeln, wie viel wir verpennt haben, überall. Ne? Aber es hilft nicht. Wir müssen jetzt ran und jeder Unternehmer ist gut beraten, das Thema Fachkräftezukunft strategisch für die nächsten 10, 15 Jahre in den Blick zu nehmen. Und ich glaube, im Handwerk heißt das ausbilden, ausbilden, ausbilden und jungen Leuten eine Chance geben.
Mhm. Ich würde sogar noch ein Stück erweitern, denn viele wollen ja auch übergeben aufgrund des demografischen Wandels. Und was ich feststelle, ist, dass viele sagen, oh, ich finde ja niemanden, die fangen aber zwei Jahre vorher an. Ja, zwei Jahre vorher haben sie sich dann entschieden, ich möchte gerne in zwei Jahren aussteigen und finden dann keinen. Dann finden sie mal jemanden, der guckt mal rein und sagt, Moment mal, du hast keine guten Prozesse, du bist null digital, deine Mitarbeiterführung ist eine absolute Katastrophe, das Ding will ich gar nicht haben. Was dann automatisch zu Betriebsschließungen ja führen wird und das Wachstum ja auch nochmal wieder mindern wird. Und deswegen würde ich gerne diese Spanne auch nochmal aufmachen, dass es nicht nur um Ausbildung geht, sondern auch tatsächlich um bereinige deinen Betrieb von innen, bring ihn auf Spur, bring ihn auf Vormarsch, bevor du überhaupt drüber nachdenkst, das Ding zu übergeben.
Ja, das, was du beschrieben hast, ist das, was Aufgabe eines Unternehmers ist, mit seinem Team diesen Betrieb gut aufzustellen, die Augen öffnen und drauf gucken. Ne? So, es geht ja gar nicht darum, und das ist ja nicht das, was wir meinen, ich kann nicht als kleiner Handwerksbetrieb, keine Ahnung, irgendwelche Strategieabteilungen und Personalabteilungen engagieren, wie ein großer Konzern. Darum geht's ja gar nicht. Ich werde auch niemals, ich sag mal, eine eigene Gesundheitsschule oder so in meinem Betrieb aufbauen können, sondern ich muss das machen, was im Rahmen meiner Möglichkeiten einfach auch für eine gute Betriebskultur, für gute Prozesse und für optimale Abläufe. So. Und deswegen, da sind wir auch schon wieder bei dem, was wir auch schon mal festgestellt haben, ist im Handwerk eines, und das ist ja auch das Besondere neben der Kultur, deswegen sind die Verbindungen, egal ob sie eine Innung sind in einer Kreishandwerkerschaft, ob es eine Kammer ist, ist es so wichtig, dass sich Handwerksbetriebe zusammentun und voneinander lernen und gucken, hey, wie machst du das? Und so, das ist ja eigentlich auch der Kern der überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung. Mhm. So, und das ist ja auch das Faszinierende. Insofern, die Prozesse, die du ja angesprochen hast, die man als Unternehmer modernisiert haben sollte, wie auch immer. So, und unsere Feststellung ist ja, dass über junge Leute, die über die Ausbildung, über die überbetriebliche Lehrlingsunterweisung in die Betriebe kommen, auch für Innovation sorgen können. So, das heißt, sie bekommen Rüstzeug an die Hand, das ich in dem Betrieb dann auch nutzen kann. Das ist jetzt nochmal nicht in jedem Fall so, das wissen wir auch, aber das ist erstmal die Chance. Und und deswegen kann Ausbildung auch Innovation für den Betrieb bedeuten.
Absolut, ja, richtig. Okay, wir kommen schon zum Ende des Podcasts und ich würde dir gerne die Abschlussfrage stellen. Ergänze bitte gerne. Ich wünsche mir für das Handwerk das.
Also ich wünsche mir für das Handwerk, dass die Gesellschaft versteht, welche ungemein große Bedeutung das Handwerk nicht nur als Wirtschaftszweig hat, die Zahlen sind schon sozusagen beeindruckend, sondern welche gesellschaftliche Funktionen eigentlich das Handwerk hat. Kommt viel rum und wie weiß, überall da, wo bürgerschaftliches Engagement Dinge bewegt, ist das Handwerk mit an Bord. Und insofern, ich wünsche mir, dass unsere Gesellschaft erkennt, Handwerk ist viel mehr als ein Gewerk, als ein Handwerk, als eine Dienstleistung, sondern es ist ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Kultur, die unser Land zusammenhält. Und diese Erkenntnis, die wünsche ich unserer Gesellschaft und wenn sich das auf junge Leute überträgt, die auch sagen, hey, deswegen und weil ich die Welt verändern kann, für mehr Klimaschutz, für alles das gehe ich ins Handwerk. Das wäre mein Wunsch und daran hätte ich große Freude.
Schön. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass du die Anfrage angenommen hast und hier so frei im Podcast gesprochen hast und ich freue mich schon auf die nächste Veranstaltung. Das klären wir jetzt noch im Nachgang, wo wir uns das nächste Mal sehen. Und sag ganz herzlichen Dank, dass du da warst, Matthias.
Ich sag Dankeschön, hat mir sehr viel Spaß gemacht und viel Erfolg für dieses Format.
Dankeschön und tschüss.
Das war Nach Fest kommt ab, der Podcast des Handwerks. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass ein Abo und eine Bewertung da, damit noch mehr Menschen die Themen des Handwerks entdecken. Hast du Fragen, Ideen oder möchtest du selbst mal dabei sein? Schreib mir gern. Ich freue mich auf deine Nachricht. Bis zur nächsten Folge und denk dran, das Handwerk lebt von Menschen wie dir.